So, Headset funktioniert, das ist schon mal gut. Ich habe nämlich zwischendrin gedacht, was hier nehmen wir dann mit der Kabellage hier, dann schmeiße ich nachher ja noch das ganze Erntedank. Ja, aber ich war mir unsicher. Bevor ich anfange, würde ich tatsächlich zu dieser Deko ein Wort verlieren. Ich war im ersten Augenblick erstaunt und dachte, das entspricht ja gar nicht so dieser klassischen Erntedank-Deko, wo man normalerweise schönes, frisches Gemüse und also was liegen hat. Aber als ich mitgekriegt habe, warum das Konserven sind, habe ich gedacht, das ist wirklich Erntedank-Deko, wie sie sein soll. Weil das die Sachen sind, die man so zur Tafel bringen kann und dann die anderen, die das wirklich brauchen, davon profitieren. Und deswegen bin ich ganz begeistert von dieser Deko, weil der Zweck dahinter richtig zur Geltung kommt. Das finde ich toll. Habt ihr euch echt Gedanken gemacht? Finde ich super, super, super toll. So, der Predigttext für heute, weil ich gar nicht wusste, dass ihr heute Erntedank feiert. Wir hatten das letzten Sonntag schon. Wahrscheinlich war unsere Gemeinde auf Freizeit fährt. Aber hier knackt's irgendwie. Ich soll das tauschen. Ach, wie schade. Jetzt habe ich so eine schöne Box zum Headset gehabt.
Okay, ja, jetzt habe ich wirklich. Deswegen habe ich jetzt gar nicht so einen klassischen Erntedanktext rausgesucht, weil, wie gesagt, ich war der Annahme, kenne mich da gar nicht so aus so in Kirchen, ja, so dass Erntedank waren. Wir hatten es letzten Sonntag gefeiert und liegt wahrscheinlich daran, dass unsere Gemeinde jetzt auf Freizeit fährt. Und deswegen war ich etwas überrascht, aber es gibt halt keinen Erntedanktext, aber es ist ein Text aus dem Wort Gottes und das ist entscheidend. Aus Epheser 4 lese ich euch einige Verse, nicht den kompletten Text, sondern die Verse, über die ich predigen werde. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allem. Weiter geht's ab Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, so dass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben. In der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist. Und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinen früheren Wandeln, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich weiß nicht, ob ihr das so mal verfolgt habt. In den Briefen, die Paulus schreibt an die Gemeinden, hat er eigentlich bei fast jeder Gemeinde einen Punkt, wo er sagt, Leute, da muss ich euch mal auf die Finger klopfen. Ganz besonders zum Beispiel bei den Galatern, wo er sagt, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verhext? Wenn man die Einleitung zum Epheserbrief liest, so ist dort von nichts an Kritik die Rede. Ganz im Gegenteil, er lobt die Gemeinde dafür, dass sie bekannt sind für ihre Liebe untereinander. Und wenn man, ich will nicht behaupten, Paulus hatte eine Lieblingsgemeinde, aber er hatte bestimmt eine Gemeinde, mit der er grundsätzlich am wenigsten Probleme hatte. Und das war wahrscheinlich die Gemeinde in Ephesus. Interessant ist, dass er trotzdem hier nochmal so ein paar Worte nicht der Kritik fallen lässt, sondern der Ermahnung, so eine Art Rezept, wie Leben in der Gemeinde untereinander gelingen kann. Wie Leben teilen gelingen kann. Und so fängt er an, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Wir sind zur Freiheit berufen, wir sind dazu berufen, Kinder Gottes zu sein, wir sind dazu berufen, die Liebe Gottes in diese Welt zu tragen. Er sagt, lebt das in aller Demut, Sanftmut und Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. Und das ist so ein Satz, wo ich denke, da möchte ich gern mal einen Moment dran festhalten und mit euch über diesen Satz nachdenken. Wenn ich jemanden wirklich schätze, von ganzem Herzen, dann ist es für mich nicht so, dass ich denjenigen in irgendeiner Form ertragen muss, sondern ich habe die Gesellschaft dieses Menschen gerne. Ich befinde mich gerne in dieser Gesellschaft. Ich nehme mir Zeit, mit diesem Menschen Zeit zu verbringen und ich freue mich, mit ihm zusammen zu sein. Nun ist es ja so, dass Gemeinde ist wie so Familie. Wir haben uns die Familie nicht ausgesucht. Und ich würde bestimmt, wenn ich nachdenke, bei mir in der Gemeinde ein paar Nasen finden, wo ich sagen würde, hätte ich mir auch nicht ausgesucht als Freunde. Aber so ist es in Gemeinde wie in Familie. Bei mir in der Familie gab es lange, der Großonkel lebt nicht mehr, aber mein Großonkel, mit dem ich immer wieder aneinander geraten bin, weil ich damals zu dem Zeitpunkt politisch eher links und er politisch eher, wenn er könnte, CSU, konnte er natürlich in Norddeutschland nicht. Und wir haben uns regelmäßig gezofft. Ich hätte ihn mir nicht ausgesucht. Aber er war nun mal mein Großonkel. Und für ihn und für mich, vielleicht hätte er den Vers genauso gebraucht, gilt, ertragt einander in Liebe. Und so gibt es in Gemeinde auch Leute, wo man denkt, ich kann mit deren Ansichten nicht umgehen, mit deren, ich habe keine Zeit für dieses und jenes nicht umgehen, ich habe meine Schwierigkeiten mit dem, wie du das denkst, kann ich auch nicht umgehen. Jeder kennt solche Leute. Jeder von euch hat so jemanden im Umfeld dieser Gemeinde, in meiner Gemeinde, in jeder Gemeinde, wo man rein menschlich gesehen die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, ich setze mich ganz rechts, wenn die Person sich ganz links setzt, lasse ich möglichst viel Platz dazwischen, ist mir lieber so. Und Paulus fordert uns auf, den anderen nicht zu meiden, sondern ihn oder sie in Liebe zu ertragen, wo auch das Wort tragen mit drin ist. Das heißt nicht nur, es irgendwie auszuhalten, sondern diesen Menschen aus der Liebe Gottes mitzutragen. mit ihm zusammen einen Weg zu gehen. Ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und wie schnell haben wir das, dass wir einander uneins sind? Dass wir mit jemandem in Konflikt geraten? Dass wir mit der Ansicht oder der Situation eines Mitmenschen, eines Bruders, einer Schwester nicht klarkommen und uns denken, ich kann das nicht verstehen. Wie können die nur so denken? Wie können die nur so sein? Warum sind die genau so? Das ärgert mich. Und dann hast du in dem Moment Unfrieden. Weil du in deinem Herzen so innerlich am Grummeln bist. Vielleicht sogar mehr als am Grummeln. Und Paulus sagt, wir sollen die Einigkeit im Geist bewahren durch das Band des Friedens. Und in dem Moment, wo wir gegeneinander, ich finde dieses alte deutsche Wort grollen so passend, dann ist man nämlich so, man grollt gegen jemand. Innerlich macht man und hat so einen Hals. Ist das Band des Friedens zerschnitten. Und Paulus sagt, wir sollen die Einigkeit wahren, weil wir ein Leib sind, ein Geist haben. Wir sind berufen zu einer Hoffnung. Wir haben ein Herr, einen Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der über allen ist. Wir sind alle Kinder unseres himmlischen Vaters. Und natürlich, ich sehe das bei meinen Kindern, Geschwister gehen manchmal nicht gut miteinander um. Als ich meiner Tochter gestern erzählt habe, weißt du, ich merke, wie ihr euch zofft, aber neulich gab es eine Situation, da warst du nicht bei, aber da hat Shimon auf dich nichts kommen lassen und hat sich richtig eingesetzt so für dich, hat gesagt, so, Solve ist eine tolle Schwester. Da fiel sie aus allen Wolken und sagte, oh, hätte ich nicht gedacht. Und das war so ein bisschen wie, plötzlich knüpft sich das Band des Friedens, weil sie so, wow, mein kleiner, nerviger, stressiger Bruder hat mich lieb. Und jeder von uns hat kleine, größere, stressige, nervige Brüder und Geschwister. Aber wir sind eine Familie, ein Herr ist unser Herr, unser Vater. Und ganz tief drin ist ein Band geknüpft, das über Blutsbande hinausgeht, nämlich durch den Heiligen Geist. Aber das ist ein Band, was wir von uns aus leider manchmal stören können. Deswegen fordert uns der Apostel Paulus auf, wir sollen wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das ist manchmal nicht so einfach. Das ist manchmal sogar ziemlich schwer, wenn es darum geht, den anderen in seiner Andersartigkeit zu ertragen, in Liebe zu ertragen. Und deswegen heißt es nicht, strengt euch mal mehr an, sondern lasst uns wachsen zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Was heißt, orientieren wir uns im Umgang mit unseren Mitmenschen an unseren persönlichen Sympathien und Antipathien, Vorlieben und das, was wir nicht mögen, und hängen uns daran auf, was wir beim anderen wahrnehmen, was uns stört, oder schauen wir ihn durch die Augen der Liebe an oder sie durch die Augen der Liebe an, indem wir uns hinorientieren zu Christus und gucken, wie sieht mein Vater, wie sieht mein Herr eigentlich meine Schwester, meinen Bruder? Das machen wir meiner Meinung nach viel zu selten als Christen, dass wir mal den Blick wenden und nicht so gucken, wie wir uns normalerweise die Leute anschauen. Und dann finden wir besonders die Eigenarten, die uns stören. Und wenn man genau hinguckt, sind es vielleicht die Dinge, die wir selber als Macken haben, weil sie uns besonders auffallen. sondern wir sind aufgefordert, ihn anzugucken, sie anzuschauen, wie Jesus ihn sieht, wie Jesus sie sieht. Wir sollen in allen Stücken hinwachsen zu dem, der das Haupt ist. Das heißt, wir sind da natürlich noch nicht vollkommen, sonst müssen wir ja nicht hinwachsen. Ja? Das heißt schon, dass wir immer wieder Dinge tun, denken über unsere Mitmenschen und Geschwister, wo Gott sagt, nee, ich sehe das ganz anders als du. Schau mal mit meinen Augen. Dann musst du vielleicht nicht mehr so vor dich hingrummeln. Wir sollen hinwachsen. Also ist da noch Potenzial nach oben. Und das war es offensichtlich auch bei den Ephesern, obwohl sie für ihre Liebe untereinander bekannt waren. Und wenn das bei denen ist, dann haben wir auch noch eine Menge Wachstumspotenzial dahin. Und mein Traum von Gemeinde ist, dass egal wo ich hingucke, ich sagen kann, das sind meine Geschwister, mit denen ich durch dick und dünn gehe und notfalls sogar bis zum Tod. In Verfolgung, in Not, in Leid stehe ich zu meinen Geschwistern, völlig unabhängig, wie anders sie sind, weil ich bin ja auch völlig anders als die und die denken vielleicht genauso, wie anders ist die denn? Wie anders ist er denn? Und ärgern sich vielleicht manchmal genauso über mich. Aber mein Traum ist, dass wir als Gemeinde Christi, egal ob wir in Lauenburg, in Lüneburg oder sonst wo auf der Welt, zueinander stehen und sagen, das ist meine Familie. So wie Shimon seine Schwester in ihrer Abwesenheit verteidigt hat. Und meine Tochter aus allen Wolken fiel, als sie das hörte. Da hat er die Haltung gehabt, bei allem Streit und Stress, den ich manchmal mit ihr habe, das ist meine Schwester und ich stehe zu ihr. Ich gehöre mit ihr zusammen. Und so gehören wir miteinander zusammen, bei allen Ecken und Kanten. Und wenn es danach ging, dann würde es hier nur noch knacken und knarren, wenn wir uns einander reiben, weil wir jeder von uns so viel Ecken und Kanten haben, dass wir uns einander reiben könnten ohne große Probleme. Es würde wirklich Zoff geben, wenn man das einfach nur mal in die Tiefe verfolgt und sich den nächsten Mal genau anguckt, weil wir einfach so unterschiedlich sind. Und das ist gut so, denn wir sind zusammengefügt als ein Leib und gefestigt durch Christus. Und wir nähern diesen Leib mit der Kraft, die in jedem Glied zugemessen ist, was so viel heißt, jeder von uns hat was da, was dem Leib Christi nützt. Und was der andere, das hast du vielleicht nicht. Und wenn du Organisationstalent hast, und der andere hat Empathie, die dir vielleicht mangelt, dann schmeißt euch doch zusammen, anstatt zu sagen, naja, was müssen wir jetzt so durchziehen? Und der andere sagt, naja, aber wir müssen ein bisschen Rücksicht nehmen. Vielleicht macht man dann einfach mal gemeinsam und sagt, okay, dann ziehen wir das durch, aber nehmen Rücksicht. Nur so als Beispiel. Wenn ich begabt bin in einem Bereich, ist garantiert jemand anders in einem Bereich begabt, wo ich überhaupt nichts kann. Und das ist gut so. Und so sind wir einfach unterschiedlich gemacht und von Jesus. Und das ist vernünftig. Er hat sich das gut ausgedacht. Und Paulus sagt, weil es so ist, bezeuge ich in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Und manchmal, wenn ich das mal so mitkriege am Rande, dass sich irgendwelche Leute aus der Gemeinde untereinander gegenseitig wirklich zoffen, dann denke ich, die sind genau an dem Punkt stecken geblieben gerade. Sie verhalten sich nicht wie jemand, der von der Liebe Gottes geprägt ist, sondern sie verhalten sich wie diejenigen, die ohne Gott leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Wenn ich meine Geschwister ablehne, dann ist mein Verstand in dem Moment wirklich verfinstert. Oder, um es anders zu sagen, dann verhalte ich mich ziemlich dämlich. Dann gucke ich nur von hier bis zur Wand. und nicht drüber hinaus, dann bleibe ich innerhalb meines eigenen Horizonts, in meiner eigenen kleinen Welt, die ich mir geschaffen habe, und bitte soll alles so sein, wie ich es haben möchte. Und da kommen wir nicht weiter. Und wenn wir da nicht rauskommen, dann ist es genau das, wir verhalten uns wie jemand, dessen Herz verstockt ist. Wir aber haben Christus nicht so kennengelernt. Paulus schreibt das, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das ist der Punkt. Ganz häufig, wenn man so durchs Hamsterrad des Alltags läuft oder auch das Hamsterrad der Woche, auch am Sonntag, dann hast du gar nicht in dem Moment drauf, oh, ich habe vergessen, heute Morgen mich bewusst umzuziehen. Es ist ja so, wir sind neu in Christus. Daran ändert sich nichts. Aber wir vergessen das so leicht. Und deswegen ist das Rezept, diese geistliche Tatsache, dass wir bereits neu in Christus sind, wirklich anzuziehen und den alten Menschen bewusst abzulegen, obwohl er grundsätzlich weg ist, wo wir grundsätzlich neu sind, kommt diese scheinbar paradoxe Aufforderung, wir sollen den alten Menschen ablegen. Das ist nicht, weil es geistlich nicht schon passiert wäre, sondern das ist unsere Vergesslichkeit geschuldet, dass wir uns daran erinnern sollen und das als bewusste Handlung machen. Und ich glaube, das kann man tatsächlich so machen, wie man sich morgens anzieht. Dann ziehst du dir halt nicht nur einen Pullover an, sondern sagst du, okay, jetzt habe ich mich äußerlich angezogen, jetzt ziehe ich den neuen Menschen an, das muss ich vorher also den alten ablegen, sage, ich will nicht in diesen Wegen wandeln, weil ich neu bin in Christus. Ich ziehe den neuen Menschen an. Das können wir als bewusste Handlung machen. Aber ich glaube, und ich weiß das von mir selbst, dass ich das oft genug gar nicht mache. Sondern, dass ich ganz oft genug irgendwo so ganz normal unterwegs bin und dann so tue, handle, als wäre noch der alte Stefan da, der ja eigentlich tot ist. Das lebe ich im Umgang mit meinen Kindern manchmal. So zum Beispiel, wenn ich meinen Sohn mal wieder nicht ins Bett kriege, weil er unbedingt noch ein Video gucken will, habe ich zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder zu sagen, Simon, ganz klar, jetzt ist Schluss und sonst hat es Konsequenzen. Oder aber ich sage, jetzt reicht's ja aber mal, mach das Ding aus. Ja, dann habe ich falsch reagiert. Ich kann auch anders reagieren. In Liebe, aber klar und konsequent. Und das ist so, manchmal reagieren wir, weil es so leicht ist und so eingefahren über die Jahre, genau auf die Art wie ebenso. Ach, das Ding aus jetzt ist genug, Schluss. Und so reagieren wir manchmal auf unsere Mitmenschen, unsere Mitchristen, mit Unverständnis, mit Ungeduld, weil sie es nicht begreifen wollen, dass meine Sicht doch richtig ist, mit Unnachgiebigkeit und Härte. Und deswegen sagt Paulus, legt von euch ab den alten Menschen und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Jetzt geht Paulus ins Detail, sagt, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Wahrheit heißt, dass wir keinen falschen Blödsinn miteinander reden. Das will jemand nicht die Unwahrheit erzählen, logisch, aber es steckt noch viel mehr da drin. Wahrheit hat auch immer mit Liebe zu tun. Ich kann jemand natürlich auch die Wahrheit an den Kopf knallen. Aber es geht darum, dass wir untereinander wie Christus miteinander reden. Stell dir vor, du bist für deinen Mitmenschen Christus. Dann verhalte dich so. Und sieh Christus in deinem Mitmenschen, in deinen Brüdern und Schwestern. Und wenn du dir das überlegst und das vor Augen führst im Umgang mit deinen Geschwistern, dann überlegst du dir dreimal, wie du dich verhältst. Denn stell dir vor, du redest mit deinen Geschwistern, aber in deinen Geschwistern lebt Jesus. Mit Jesus würdest du nie so reden, wie du manchmal mit deinen Geschwistern redest. Mit Jesus würde ich nie so reden, wie ich manchmal mit meinen Geschwistern oder mit meinen Kindern rede. Und wenn ich mir das klar mache, dass Jesus in meinem Gegenüber lebt, überlege ich mir dreimal, wie ich mit der Person rede. Paulus weiß aber, dass es Gründe gibt, dass es Situationen gibt, die uns ärgern. Dass wir dann grollen, dass wir so einen Hals haben. Vielleicht ist es manchmal auch berechtigt. Und dazu sagt er, zürnt ihr? So sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das beachten. Es gibt Situationen, die uns ärgern. Vielleicht einfach, weil wir Menschen sind, vielleicht auch, weil es einen absoluten Anlass dafür gibt. Und dann ist das Falscheste, was wir tun können, grummelnd irgendwo rauszugehen und das in uns reinzufressen und das nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen, nach vier Wochen oder fünf Wochen immer noch mit dir rumzutragen. Dann wird aus der Mücke, über die du dich geärgert hast, der Elefant, über den du dich ärgerst. Groll wird größer, wenn man ihn pflegt. Groll wird größer, wenn man ihn behält. Und dann kommt genau das. Dann zürnen wir und sündigen. Weil wir unseren Geschwistern was nachtragen, weil wir die Situation größer machen, als sie ist, weil wir sie nicht klären. Wenn Paulus sagt, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen, soll das nichts anderes heißen, als klärt das. Und zwar noch an diesem Tag, an dem die Situation aufgetreten ist. Klärt das und sorgt dafür, dass es aus der Welt ist. Und wenn ihr das nicht tut, dann gebt ihr dem Teufel Raum. Und dann passiert das nämlich, dass der Groll immer mehr wächst. Wenn jemand daran Interesse hat, uns als Geschwister zu entzweien, durch Streit, durch Zwietracht, durch Missverständnisse, die für jemand anders aussehen wie Streit oder irgendwer sowas, dann ist es der Teufel. Und dem geben wir in dem Moment Raum, wo wir Situationen, die uns ärgern, nicht klären, friedlich im Gespräch ansprechen, sagen, hör mal, das hat mich jetzt aber verletzt. Das hat mich wirklich gestört. Lass uns doch mal in Ruhe drüber reden. Und das hatte ich neulich in einer Predigt schon mal erwähnt. Wenn das mit einer Person untereinander unter vier Augen nicht klappt, dann sucht euch jemanden dazu, den ihr beide vertraut. Und dann klärt das mit einem Dritten, der vermittelt. Aber klärt es. Und gebt dem Teufel nicht Raum. Und das muss ich mir selber an die Stirn schreiben, weil ich solche Situationen sehr gut kenne. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Faules Geschwätz kommt dadurch zum Beispiel leicht zustande, wenn man sich über jemanden ärgert. Dass man dann mit jemand Dritten redet und sag mal, das ist ja auch wirklich, wie Person A sich verhält, das ist ja auch wirklich unmöglich. Das geht ja gar nicht. Das ist ja wirklich daneben. So, dann hast du in dem Moment jemand Unbeteiligten schon wieder mit reingezogen in die Geschichte. Stattdessen sollen wir das reden, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Gnade bringt es auch, wenn ich sage, Mensch, ich hab mich über dich geärgert. Können wir drüber reden? Und am Ende stellt sich das raus als, Mensch, der hat das gar nicht so gemeint. Und es ist wieder Frieden da. Und es erbaut einander, wenn Frieden da ist. Und der Teufel keinen Raum kriegt, weil die Lücke wieder geschlossen wurde. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Das alles, Bitterkeit. Wie entsteht Bitterkeit? Indem ich den Zorn pflege. Dann liegt er so schön auf dem Boden meines Herzens und schlägt Wurzeln und verwurzelt sich da richtig. Und dann hast du eine bittere Wurzel in dir. So entsteht Bitterkeit. Das passiert, wenn ich meinen Zorn pflege. Und meinen Zorn pflege ich dann, wenn ich nicht dafür sorge, die Dinge auszuräumen, bevor der Tag zu Ende ist. Oder manchmal kann man die Person nicht gleich sofort erwischen, aber dann so schnell wie möglich klären, damit die Bitterkeit gar nicht erst eine Chance hat zu wachsen. Das ist wie so ein, sonst ist es wie so ein Unkraut. Das fängt plötzlich an, so Wurzeln zu schlagen. Zack, 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 zack. Habt ihr mal versucht, einen Löwenzahn rauszuziehen? Das ist wirklich schwierig. Oder Giersch. Ja? Da reicht nur so ein bisschen, das im Boden bleibt, obwohl du die Pflanze rausgeholt hast, und es verzweigt sich wieder. Das kommt und kommt und hört nicht auf. Deswegen muss man, wenn man gegen Giersch im Garten vorgehen will, ihn pflücken und rausholen bei der Wurzel, wenn er gerade anfängt zu keimen, ganz frisch. Übrigens sehr gut als Salat geeignet in diesem Zustand. Man muss ihn ganz früh rausholen, bevor er in der Lage ist, sich tief einzuwurzeln. Dann hast du verloren. So ist es auch mit der Bitterkeit. Wenn wir nicht rechtzeitig die Wurzeln ziehen, dann wird es schwer, sie rauszuholen. Dann wird es immer schwieriger. Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Bosheit ist quasi ein Nebenprodukt, unter anderem aus Bitterkeit und Zorn. Wie schnell sagt man, da muss ich mich rächen. Und dann schmiedet man irgendwelche Pläne, wie man, also ich weiß nicht, ich traue euch das jetzt nicht zu, aber dann gibt es doch solche Sachen, was, der hat mir jetzt irgendwas sowas Schlimmes angetan. Heute Nacht gehe ich bei ihm vorbei und zerkratze ihm das Auto. Ja? Das wäre so eine Bosheit. Aus Wut über denjenigen fängst du an, Taten zu begehen, die nicht in Ordnung sind. Das sind alles Sachen, die daraus erwachsen, wenn wir Zorn und Bitterkeit und solche Dinge zulassen, pflegen, ihnen einen Platz in unserem Herzen geben, auch einen Zaun drum ziehen und schön die Erde auflockern, damit das gut wachsen kann. Und am Ende, was dabei rauskommt, das will man nicht ernten. Wenn wir schon von Erntedank reden, das willst du nicht ernten. Das ist keine gute Frucht. Und als letztes, es gibt Situationen, die uns verletzen. Es wird sie immer geben, solange wir Menschen sind. Das hört erst im Himmel auf. So wundert euch also nicht, wenn hier und da euch mal von irgendeinem Wort irgendwie ihr euch getroffen fühlt und denkt, das fühlt sich an wie ein Pfeil. Das wird nicht aufhören. Erst im Himmel. Aber die Haltung dagegenüber ist, seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und weil die Epheser das offensichtlich gelebt haben, auch wenn Paulus ihnen das nochmal als Ratschlag mitgibt, waren sie bekannt als eine Gemeinde, der man von außen ansah, von außen, dass sie einander lieb hatten. Dass die Liebe der Epheser bekannt war, auch in Kreisen derjenigen, die mit Jesus nichts zu tun hatten. Und wer, frage ich mich selbst und frage ich euch, wünscht sich das für seine Gemeinde nicht, dass Leute von außen sagen, boah, die sind ja so klasse. Da kommst du rein und hast das Gefühl, du kommst in eine warme Bude, wo es draußen kalt ist. Und du wirst aufgenommen und du fühlst dich wohl und du bist gerne hier und du kommst so jederzeit wieder, weil da ist eine Atmosphäre. Da fühlst du dich wohl. Und das ist etwas, was wir alle brauchen in unseren Gemeinden. Eine Wohlfühlatmosphäre für diejenigen, die reinkommen, sagen, wow, hier spüre ich die Liebe Gottes. Wir brauchen keine Gemeinden, wo man auf dem Mittelgang Schlittschuh laufen kann, weil eine Kälte ausstrahlt, weil zu spüren ist, dass die Gemeinde untereinander verhakt und verzankt ist und sich immer wieder angiftet. Solche Gemeinden kenne ich. Ist nicht schön, da zu sein. Das fühlst du gerade zunächst. Huch, nee, brauche ich nicht. Und wir haben alle Wachstumspotenzial nach oben. Und selbst wenn ich denken würde, die Gemeinde da hinten ist perfekt, wenn ich reinkomme, ist es nicht mehr so. Und deswegen können wir alle noch in der Liebe wachsen, zueinander, zu unseren Geschwistern, dass wir eine Wohlfühlatmosphäre haben, wo Menschen, die Jesus nicht kennen, reinkommen und sagen, wow, was geht denn hier ab? Das kenne ich überhaupt nicht. Das ist ja klasse. Da muss ich wieder hin. Und das ist das Ziel, dass die Menschen an uns sehen, Jesus mit seiner Liebe lebt in uns, weil wir untereinander genau das leben. Und da, wo wir es nicht tun, ist das Gute, wir können Buße tun. Wir können umkehren, sagen, ja, Jesus, ich möchte daran denken, dass ich jeden Tag den alten Menschen ablege, den neuen Menschen anziehe und vergib mir, wo ich an meinen Geschwistern schuldig geworden bin. Wir haben Wachstumspotenzial. Lass uns das nutzen. Amen.